guten Abend. Also ich hoffe, ich rücke euch nicht zu nahe und ihr mir auch nicht. Jo, also gestern Abend, als ich nach Hause fuhr, habe ich mit meiner Frau noch kurz telefoniert und sagte, Mensch, ich hatte so ein Gespräch gehabt hinterher, so im Anschluss an den Abend. Und es ist immer interessant, merke ich dann, wenn, es ist ja gar nicht schlecht, ne? Hat sich jemand bekehrt oder hat sich jemand beschwert, ansonsten war es nichts wert, könnte man sagen. Ne? Also, sagt man oft über die Botschaft und das ist mir gestern Abend nochmal bewusst geworden. Diese Botschaft, das ist schon, es ist eine gute Botschaft, aber Helmut Thielicke, auch ein großer Theologe in Deutschland, sagte einmal, das Evangelium ist nicht nur Honig, es ist auch Salz, Salz in die Wunden auch. Und das ist mir dann so bewusst geworden gestern Abend. Und dann merke ich dann manchmal, wie es mir in mir auch dann so kommt. Am liebsten würde ich mich entschuldigen für das, was ich zu sagen habe. Und ich denke dann manchmal so auch an die Propheten eben im Alten Testament. Und wir hatten ja am Sonntagmorgen diesen Predigtext vom Weinberg, dass der Herr dann seine Propheten gesandt hat und die sind geprügelt worden und keiner wollte auf sie hören und so. Und die haben sie nicht böse gemeint. Überhaupt nicht. Das Wort Gottes meint sie nicht böse mit uns. Meint sie nur gut? Ist ja nur Lebensqualität, das Wort Gottes. Und dafür muss ich keine entschuldigen. Und vielleicht muss man sich eher dafür entschuldigen, dass man es Menschen vorenthält, die gesamte Wahrheit. Mir ging das mal so, ich habe mal an einem Sonntagmorgen auch irgendwo im Schwäbischen in einer Kirche gepredigt und da war der Predigtext ganz normal aus Matthäus Evangelium 19, über die Ehescheidung dran und dachte ich, oh meine Herren, das ist klasse, ne? Ausgerechnet mir widerfährt es, dass ich das jetzt da zu predigen habe. Und ich dachte schon, gut, normal wird es mal freigestellt, dann kann ich ja irgendwas anderes sagen. Ne? Aber dann dachte ich, nee, jetzt, okay, wenn der Text schon mal dran ist, dann möchte ich mich da auch nicht drücken davor und habe den dann auch ausgearbeitet, gewissenhaft und gebetet drüber und dann schlussendlich habe ich dann noch so Predigtvorlagen einfach auch mal geprüft, einfach die es so gibt und merkte, ja, interessant, ne, so was in der Vorbereitung so zusammen, was so zusammenkommt. Und dann habe ich da eben am Sonntagmorgen drüber gepredigt. Und dann merkte ich, wie der die Gemeinde leitete, der ist immer blasser geworden. Und dann dachte ich schon, oh, was hat er nur? Ne? Und hinterher kommt er zu mir und sagt, Heinz, ausgerechnet heute an dem Sonntag. Diese Predigt und dieses Ehepaar ist da. Und da war es ein Ehepaar, die, wie es manchmal so ist im Leben. Ja, er hat seine Familie verlassen, sie hat ihre Familie verlassen und beide waren schon gläubige Christen und haben dann wieder geheiratet und dann miteinander unterwegs. Und eigentlich wollten sie gar nicht, sind überhaupt in keine Gemeinde mehr gegangen, aber am Sonntag mussten sie, eigentlich mussten nicht, aber sind halt gekommen, weil ein Student von uns dort schlief und dann war das ganz interessant, dass nachmittags habe ich mich echt fast schlecht gefühlt, dann habe ich die ganze Geschichte gehört und so, dachte, oh nein, ne? So kommt es dann, wisst ihr, so fühlt man sich dann plötzlich, aber das sage nicht ich, was in der Bibel steht, das sagt der Jesus. Und dann nachmittags dann war die Verabschiedung und dann kam die Frau auf mich zu und weint und sagt, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie uns die Wahrheit gesagt haben. Wir hatten es immer irgendwie im Herzen. Und es ist ja gar nicht so, dass wir oft die Wahrheit nicht wüssten. Und ich glaube, das ist auch so, diese Dinge. Und dann sage ich oft den Leuten, danken Sie nicht mir, danken Sie Gott. Weil er will es ja. Er möchte es ja, dass wir seine Wege gehen. Ich will ja auch meine eigenen Wege gehen. Ich bin ja auch nur ein Mensch, in Anführungsstrichen. Ich bin auch nur Fleisch und Blut. Man möchte oft auch einfach nur gern meine eigenen Wege gehen. Aber das ist nicht die Berufung, für die Jesus die Menschen berufen hat, die das Wort Gottes weitergeben sollen. Er will uns seine Wege lenken. Und das sind nicht immer einfache Wege. Und das gebe ich auch zu. Und heute Abend dieses Thema eben, aus Römerbrief, Kapitel 15. Ich lese uns nochmal zusammenhangsmäßig die Verse vor aus dem 15. Kapitel. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten und zur Erbauung. Und es ist eine gute Sache, wenn ich morgens schon mal aufwache und sage, das ist eigentlich der Plan Gottes für diesen Tag heute. Dass ich meinen Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Ja, und das Gute ist ja auch manchmal, wenn eine schlechte Nachricht kommt, kann es ja trotzdem gut sein, wenn es einen Menschen plötzlich aufrüttelt. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten und zur Erbauung. Also es ist nicht so, wenn ihr wollt, dann könnt ihr. Sondern soll, das ist die Berufung von jedem Menschen, der sagt, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Und ich habe das die Abende immer ein bisschen so betont, ne, dass ich kein Missionar bin, sondern ein Nachfolger von Jesus und Zeuge von Jesus. Und natürlich bin ich ein Missionar. Jeder von uns ist ein Missionar, der mit Jesus lebt, weil wir eine Mission haben. Wir haben eine Sendung. Wir sind in die Welt gesandt. Apostel Paulus sagt mal an einer Stelle im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, und sagt, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Lasst euch versöhnen mit Gott, ihr Lieben. Das ist nicht eine Haichi-Bumbaichi-Botschaft. Es wird schon alles gut. Es wird alles besser werden. Humba humba dedre. Nee. Das ist eine Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Von was muss ich mich versöhnen lassen? Weil ich auf dem falschen Weg bin. Ich lebe in Sünde. Und in Sünde heißt, ich lebe am Ziel Gottes vorbei. Und das Ziel Gottes ist, dass mein Leben im Vertrauen auf diesen einen wahren Schöpfer Gott gelebt wird. Das braucht gar keine großen Worte, aber das ist sein Ziel, dass mein Leben im Vertrauen auf diesen einen großen Schöpfer Gott gelebt wird. Und das Leben, das nicht so gelebt wird, ist am Ziel Gottes vorbeigelebt, ihr Lieben. Das kann ein gutes Leben gewesen sein. Die allermeisten Leben sind gut. Haben es immer gut gemeint, immer nur gut gemeint. Aber ich habe mein Vertrauen nicht auf diesen lebendigen Gott gesetzt. Ich habe allein so vor mich hingelebt und habe tatsächlich gedacht, das Gute, das ich da mache, das produziere ich aus mir selbst. Aber das stimmt gar nicht, weil die Bibel sagt, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist. Kein Mensch produziert Gutes aus sich selbst heraus. Das Problem ist nur, der Menschen, die Gutes tun und den Geber der guten Sachen nicht angeben, die leben am Ziel vorbei. Die stellen sich alle ins Zentrum. Aber es ist nicht unser Leben. Das Leben, das Einzige, was im Zentrum stehen muss in diesem Leben, ist unser Schöpfer Gott. In Christus. Deswegen sagt der Herr Jesus mal an einer Stelle, die Sünde aber ist die, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. Wir sind so Moralapostel geworden. Natürlich, wir streiten uns auch um moralische Sachen. Und das ist auch in der Gemeinde Jesu ist es wichtig, dass man sich auseinandersetzt mit diesen Dingen. Aber zum Teil ist die Gemeinde Jesu auch so ein Mahner für die Gesellschaft geworden. Und ich dachte mal, dass Helmut Schmidt, der Altbundeskanzler, ist vielleicht jetzt nicht, wird sich nicht den gläubigsten Christen nennen. Ne? Aber er sagte mal, die Kirche sollte lieber bei ihrer Kernkompetenz bleiben, als ständig in der Politik rumzupfuschen. Die sollen das Evangelium von Jesus weitergeben. Das fand ich gut. Deswegen darf ich mich trotzdem auch politisch äußern und ethisch und moralisch äußern in dieser Welt, weil ich lebe ja in einer Demokratie. Aber das ist mir so bewusst geworden, die Gemeinde Jesus soll eigentlich dieser Gegenpol sein. Die Gemeinde Jesus, sagte mal jemand, Watchman Nee hieß dieser jemand, der sagte, das ist eigentlich der Brückenkopf Gottes in eine teuflische Welt hinein. Die Gemeinde Jesu. Dass an der Gemeinde Jesu erkannt wird, aha, so stellt sich Gott dieses Leben vor. Denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christusgemäß. Also dazu braucht ihr auch diesen einen Gott, dass ihr untereinander eines Sinnes seid, Christusgemäß. Untereinander eines Sinnes, Christusgemäß. Und da haben wir eben nicht diese Uniformität, die durch totalitäre Systeme dann übergestülpt wird. Ja, da gibt es eben diese Verschiedenheiten. Aber irgendwie ist es interessant, dass es einen gibt, der eben das alles irgendwie zusammenfügt. Und das fand ich jetzt auch so schön, ne, dass manche richtig drauf geguckt haben auf den Chefgitarristen. Ne? Wann fängt er an und wann hört er auf? Ist toll, ne? Ist vielleicht auch manchmal ein Abenteuer, aber... Ja, weiß ich nicht, aber scheinbar schon. Ja, aber das ist so dieses Bild, wie gestern Abend auch so mit dem Chor. Das finde ich so interessant, das sind so tolle Bilder. Dieses Miteinander unterwegs sein. Wir haben diese eine Noten. Und jetzt kann natürlich einer da sitzen und sagen, ist mir egal, jetzt spiele ich irgendwas. Ja, jetzt spiele ich Haichi Pumbaichi. Er würde aber ganz schön schauen. Ja, und dann würde er vielleicht sagen, gut, Haichi Pumbaichi kannst du vielleicht da draußen spielen, aber heute Abend hier eben nicht. Und da würden wir auch sagen, eigentlich würden wir alle sagen, was spielen der oder die jetzt da zusammen? Das passt da überhaupt nicht rein. Und das ist auch das Bild für die Gemeinde Jesu, ihr Lieben. Das sehen Menschen, das merken Menschen, die mit Jesus gar nichts am Hut haben, aber die merken, wie leben denn die? Also da muss ich nicht dabei sein bei dem Gitarrenclub. Ja, meine eigene Musik, die kann ich zu Hause machen, ja. Das geht ja alles wie Kraut und Rüben, da geht es ja drunter und drüber, da hat ja keine irgendwie eine Linie. Oder einer versucht, ein bisschen Linie reinzubringen, aber das ist denen alle egal. Und das ist die Gefahr der Gemeinde Jesu, dieses Bild in der Welt abzugeben. Wer will da dabei sein? Also da muss ich nicht dabei sein. Ich muss nicht dabei sein, wo man sich auch noch streitet. Das kann ich selbst zu Hause, da brauche ich die anderen nicht dazu. Das Potenzial habe ich in mir selbst. Ja, das ist auch, was manche sagen. Also zum Streiten, da kann ich irgendwo anders hingehen. Und wir müssen es begreifen, wisst ihr, wenn Jesus eben sagt, wie gestern Abend, das haben wir das gelesen, dass er sagt, das will ich, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wenn das Jesu Gebot ist, dann kann ich davon ausgehen, dass es einen gibt, den Gegenspieler Gottes, der das bombardiert, konstant immer dagegen ist. Und dann muss ich mich auch mal ehrlich fragen, eben wenn ich mich vielleicht auch immer so in der Opposition weiß unter Umständen, muss ich sagen, bin ich vielleicht wirklich auf dem falschen Trigger? Nee, ich bin richtig. Aber die Bibel sagt, dass der Gott des Ausharrens, der gibt euch untereinander eines Sinnes zu sein. Also wenn dieses eines Sinnes sein nicht da ist, dann ist auch der Gott dieses Ausharrens entweder nicht da oder wir hören halt nicht auf ihn. Steht ihr? Entweder ist er nicht gegenwärtig oder wir hören nicht auf ihn. Das gibt nur die zwei Möglichkeiten. Und dann sagt die Bibel, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Es gibt auch, dass Menschen das hören und sagen, ja, aber, das hat man auch die Tage gehabt. Das ist gar nicht so einfach. Stimmt, das christliche Leben ist nicht einfach. Deswegen kam Christus. Vergeben ist nicht einfach. Deswegen kam Christus. Um Vergebung zu schenken und Menschenherzen zu verändern. Das ist ja das Bild des Alten Testamentes, das in Hesekiel Kapitel 36 steht, ab Vers 24, dass Gott der Herr spricht, ich werde euch ein neues Herz geben. Ja, ich werde Regen senden, das ist das Bild vom Heiligen Geist, der wird euch reinwaschen. Und dann werde ich euer steinernes Herz herausnehmen und ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde euch ein Herz geben, das empfänglich wird für meinen Willen. Und ich werde bewirken, dass ihr meine Gebote tut, sagt der Herr. Ich werde es bewirken, dass ihr eines Sinnes seid, dass ihr das wollt. Religion ist, wenn ich sage, ihr müsst, macht mal jetzt, macht doch mal. Aber Evangelium ist, dass Menschen plötzlich da sind und sagen, ich kenne mich gar nicht mehr wieder, ich will das plötzlich. Ich will dem anderen Gutes tun. Ich möchte das plötzlich, was wir mal bei uns am Bodenseehof im Büro lange hängen hatten, so the absent is safe. Der, der nicht gegenwärtig ist, der ist sicher, über den wird nicht geredet. Es war ein wunderbares Poster, das wir hatten. Und daran haben wir uns gerichtet. Und wir sagten am Bodenseehof, den ich ja lange Zeit geleitet habe, das einzige Gut, das wir haben, ist die Liebe untereinander. Gute Botschaften werden überall gehalten. Das ist so. Gute Bücher werden auch überall verkauft und so. Aber wir möchten den Menschen Christus in seiner Gesamtheit präsentieren. Das bedeutet auch, dass wir Menschen sein müssen und lernen müssen, uns gegenseitig auch zu vergeben. Und ich sage lernen müssen und eigentlich ist es ein lernen dürfen. Wie schön das ist, wenn man sich vergeben darf. Wie gut es ist, wenn plötzlich die Last abgefallen ist. Und ich habe deswegen gestern Abend auch noch zum Schluss eben diese Verse von Jesus genommen, als es sagte, wenn du weißt, dass jemand was gegen dich hat und du gehst zum Tempel und du willst opfern, lass erst dein Opfer liegen und geh erst hin zu dem, der was gegen dich hat und versöhn dich mit ihm. Also es geht gar nicht darum, dass Jesus sagt, wenn du was gegen jemanden hast, dann mach das erstmal, ne? Sondern wenn du weißt, da gibt es jemanden, dann geh doch erstmal hin. Das wäre mal was, wenn wir zum Beispiel am Sonntagmorgen, nehmen wir so dieses Bild, bevor ich in die Kirche gehe und dann klingel ich noch bei meinen Nachbarn und sage, Mensch, ich merke, dass ich sie echt ärgere. Okay, ob es recht ist oder unrecht, aber ich merke, bei uns passt es einfach nicht und ich bitte sie einfach um Vergebung. Das ist alles. Und nicht, sollte ich was verkehrt gemacht haben. Das sind so diese Dinge, ne? So die, sollte ich was. Wenn einer sagt, sollte ich was, dann sage ich schon, sei lieber ruhig. Das ist so eine Allgemeinfloskel, sollte ich. Also das heißt, ich bin gar nicht, mir ist gar nicht bewusst, das, dann lasse ich es lieber. Aber wenn mir das bewusst ist, dann kann ich doch gehen und sagen, ich merke, sie haben was gegen mich. Und es tut mir unendlich leid, weil das ist doch, das Leben ist doch viel zu kurz, ist doch viel zu schade, dass wir uns dann am Mittagstisch wieder übereinander, die vielleicht dann die Namen zerfetzen, die da draußen irgendwo sind. Und das nehmen wir sogar noch mit in Urlaub. Deswegen ist der Urlaub oft gar nicht so erquicklich. Wir brauchen erstmal eine Woche, um all die Namen abgeredet zu haben, die uns alle aufgeregt haben. Ja, nicht alle, das ist auch so, das stimmt, aber ist ja, für manche ist es so. Was oft geredet wird, ist erstaunlich, wie wenig man manchmal zu reden hat, wenn man aufhört, über andere zu reden. Da haben wir manchmal ganz schön wenig zu sprechen. Echt erstaunlich. Und dann muss man sich plötzlich wieder was aussuchen, was Gutes, ne? Und da habe ich auch schon, ich selbst merke, das ist gar nicht so einfach. Mit meiner Frau ins Gespräch komme ich am besten, wenn ich mir irgendwie jemanden vornehme, der so mein Ziel ist und dann so langsam anfange und es steigert sich dann. Also, aber der Gott des Ausharrens und des Trostes gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Christusgemäß. Christusgemäß. Damit ihr einmütig und mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. In einem Ton. Darum nehmt einander an, vorbehaltlos. Darum. Und der Apostel Paulus schrieb es ja an Menschen, die sagten, wir leben mit Jesus Christus. Also Menschen, von denen er am Anfang sagt, des Römerbriefs, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Also ihr müsst ja gar nicht um Liebe beten, sagte er ihnen letztendlich. Das ist ja da. Ihr müsst ihr nur Raum lassen, diese Liebe Jesu. Das bedeutet, dass ihr euch Jesus unterordnen müsst. Und das aber auch das Zeugnis von einem Herzen, das die Bibel wiedergeboren nennt. Ein wiedergeborenes Herz, das sich gerne unter Jesus unterordnet. Gerne. Ein Herz, das auch mal eben um Vergebung bittet und sagt, ich kann das nicht in Anspruch nehmen. Das fällt mir so schwer. Aber ich, in Jesu Namen möchte ich so gerne. In Jesu Namen will ich so gerne. Herr Jesus, hilf, erbarm dich. Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser Mensch ging gerechtfertigt hinab. Dieser Mensch. Und das ist ein Zeugnis für diese Welt. Es ist erstaunlich, dass in Indien wurde ein Drogenzentrum eröffnet, also nicht, wurden keine Drogen verkauft, sondern Leute, die Drogen immer konsumiert hatten, die da zur Therapie gehen, und das Zentrum wurde von Leuten eröffnet, die aus dem ehemaligen, nicht aus dem ehemaligen, es gibt es immer noch, das Tibet kamen. Und das Erstaunliche war, dass der Dalai Lama dieses Zentrum eröffnet hat. Die Leute, die das Zentrum leiten, sind wiedergeborene Christen, also die mit Jesus leben und sagen, Jesus macht die Drogensüchtigen frei. Und der Dalai Lama war dort gewesen, hat dieses Zentrum eröffnet und sagte den Leuten, hört auf diese Christen. Die sagen die Worte von Jesus und seine Worte sind die Wahrheit. Das ist erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht, aber so ist es. Was er auch immer glaubt über Jesus, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er diese Aussage getroffen. Und er wusste auf jeden Fall eins, an dem Platz wird es euch gut gehen. Und das fand ich ein wunderbares Bild für Gemeinde Jesu. Das ist ein Lob Gottes. An dem Platz wird es euch gut gehen. An dem Platz wird euer Leben in Ordnung kommen. An dem Platz werden eure Gedanken in Ordnung kommen. An dem Platz werdet ihr Liebe, Vergebung, Gerechtigkeit, Reinheit, Wahrheit, wirkliche Freude erfahren. An dem Platz. Das ist eigentlich Gemeinde Jesu. Und an den Worten müssen wir uns messen lassen. Und unter Umständen auch manchmal fragen, was ist eigentlich draus geworden aus dieser Gemeinde Jesu? Was ist draus geworden? Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Eigentlich können wir auch sagen, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Das ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Finde ich auch ein interessanter Gedanke. Darum ehrt Gott. Aber natürlich aus dem heraus ist, die Motivation ist, weil Jesus mich angenommen hat, vorbehaltlos. Wir sprachen gestern Abend eben noch darüber, dass die Gemeinschaft ist von Gott gelehrt. Der Apostel Paulus würde sagen, im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 9 und folgende, spricht er drüber und sagt, ihr seid von Gott gelehrt, ich muss euch das eigentlich gar nicht mehr sagen. Das ist das Bild von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die werden von Gott gelehrt. Was lehrt Gott uns? Und in dem Zusammenhang hier, lehre uns, uns vorbehaltlos anzunehmen, so wie ich dich vorbehaltlos angenommen habe. Und das Neue Testament ist voll von Ehebrechern und Verbrechern, Steuerhinterziehern, Mördern, Zöllner. Vorbehaltlos nehme ich euch an. Und ich lasse euch aber nicht so, wie ihr seid. Das ist die Toleranz, ja? Und das Interessante ist, dass Aristoteles sagte, Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft. Das ist die letzte Tugend. Wenn uns sonst nichts mehr einfällt, aber das können wir noch sagen. Tolerant sein. Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder soll auch nach seiner Fasson glücklich werden. Das sagte er selbst. Das ist ein deutliches Zeichen für eine untergehende Gesellschaft. Weil es keinen geraden Weg mehr gibt. Es gibt keine Wahrheit mehr. Weil es keine Wahrheit mehr gibt. Oder wir uns selbst nicht mehr den Mund verbrennen wollen für die Wahrheit, sagen, ach, lasst es doch, es soll doch jeder ein bisschen, hauptsächlich die Leute sind glücklich und zufrieden und sind irgendwie dabei. Und da gab es viele Propheten im Alten Testament, die so gepredigt haben. Und es gab viele Propheten im Neuen Testament und die gibt es bis heute, die so predigen. Hauptsache ist, aber hier geht es um diese Wahrheit Gottes, dass die deutlich wird. Und die Gemeinschaft, die muss von Gott genährt sein. Und die wird von Gott genährt, wenn wir am Weinstock bleiben, an Christus. Und diese Gemeinschaft wird so deutlich in dem, dass die Bibel sagt, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. In Römerbrief, Kapitel 13, Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer den anderen liebt. Das habe ich meinen Kindern immer wieder mitgegeben. Ihr seid niemandem was schuldig. Niemandem. Ihr müsst niemandem nach dem Mund reden. Ihr dürft auch Fehler machen. Aber ihr seid jedem die Liebe schuldig. Das heißt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, gebietet es auch die Liebe, dass ich meinen Fehler zugebe. Wisst ihr? Wenn ich gegen eine andere Person bin, weil ich mit dieser anderen Person nicht kann, gebietet es die Liebe, dass ich sage, es ist vielleicht manchmal wirklich besser, wenn wir andere Wege gehen. Aber ich bin ruhig, weißt? Wir gehen im Frieden auseinander. Im Frieden. Es gebietet die Liebe, dass ich über den anderen nichts Schlechtes zu sagen habe. Jemand sagte mal, die Zigarette der Christen ist das Afterreden. Das hinterm Rücken reden. Also Zigarette ist ja, als Christ raucht mir nicht. Ja, also, oder doch. Ja, aber manche sagen das wenigstens, ja. Und es ist ja für manche so das Qualitätsmerkmal. Also man raucht nicht, dafür im Schwäbischen trinkt man einen schon mal förderlicher und vielleicht auch zwei oder drei, aber man raucht halt nicht. Wie auch immer. Aber das fand ich so interessant, dieses Wort. Aber dann wird aber hinterm Rücken reden, das darf man dann schon. Aber die Schrift sagt, seid niemandem was schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen lieb hat, hat das Gesetz erfüllt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und diese Liebe, die ist auch gleichzeitig, die führt in diese Gemeinschaft, die Gott ehrt. Das ist das Letzte eben. Zum Lobe Gottes. Zum Lobe Gottes. Und das ist ja eigentlich der Punkt auch der Bergpredigt, dass der Herr Jesus sagt, in Matthäus Kapitel 5 zum Beispiel, sagt, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Also das heißt eigentlich, es wird eigentlich deutlich, wessen Kinder ihr wirklich seid. Also es wird wirklich deutlich, sagt Jesus. Und er kommt ja aus diesem Denken heraus, da geht es um Barmherzigkeit, da geht es um Sanftmut, da geht es um reine Herzen. Da geht es um die, die Frieden suchen. Und dann sagt der Herr Jesus, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. Und manchmal wird diese Liebe, wisst ihr, dieses Licht, dieses Salz wirklich unterm Scheffel gestellt. Nicht, weil wir uns schämen, sondern einfach durch diese Dissonanzen, manchmal durch diese Bitterkeit, dieses Gegeneinanderspielen. Aber dieses Licht soll doch nicht unter den Scheffel stellen, sondern, sagt Jesus, soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Wozu? Dass die alle sagen, Mensch, seid ihr klasse Leute. Nee, dass sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Also zum Lob Gottes. Zum Lob Gottes. Das war der Grund von Diakonie. Deswegen wurde das entwickelt. Zum Lob Gottes. Das war mal der Urgedanke von Diakonie. Zum Lob Gottes. Dass Menschen sehen, was für eine Kraft das Evangelium hat. Wie verändernd das Evangelium wirkt in dieser Welt. Wie das Evangelium Hoffnung schafft. Gemeinschaft, die Gott ehrt. Der Herr Jesus wird die Worte nochmal benutzen und wird sagen in Johannes Evangelium Kapitel 17 und sagt, ich bitte aber nicht für diese allein, für seine Jünger, die mit ihm schon unterwegs waren, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auch für diejenigen, die noch durch die Predigt zum Glauben kommen werden. Für die bitte ich. Also Jesus Christus bittet heute für dich und für mich. Auf wozu? Auf dass sie alle eins seien. Dafür bittet Jesus. Auf dass sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dafür bitte ich, sagt Jesus. Auf dass auch sie in uns eins seien. Wozu? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also in dieser Einheit, nehmen wir diese Einheit nicht einfach so lapidar dahin. Da geht es um die Einheit auch in der Wahrheit Jesu. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, Wahrheit schließt auch aus. Also es geht nicht um diese Toleranz, von der Aristoteles sprach. Zeugnis einer untergehenden Gesellschaft. Hier geht es um die Einheit in der Wahrheit Jesu. Das heißt, wenn der das Zentrum ist, der Gnade und voller Wahrheit ist, sagt die Bibel über Jesus Christus in Johannes Kapitel 1, Vers 14. Dann wird seine Gnade regieren und seine Wahrheit. Und der Herr Jesus sagt, dann wird die Welt erkennen. Also es heißt, da gibt es Menschen in dieser Welt, die suchen das. Nicht alle suchen das, ja? Aber es gibt Menschen, die suchen das. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin so müde. Ich bin so müde von 100.000 Möglichkeiten, ein glückliches Leben zu leben. Ich bin so müde von denen. Wie der Pontius Pilatus. Was ist schon Wahrheit? Wenn ich wahrscheinlich im Bundestag wäre, wird sich mancher Politiker auch fragen, was ist schon Wahrheit heute wieder? Im Europaparlament, was ist schon Wahrheit? Das heißt nicht, dass alle nicht die Wahrheit sagen, aber zu viele die Unwahrhaftigkeit am Tag legen. Weil man aus diversen Gründen kann man das auch nicht mehr so machen. Natürlich hat man das damals versprochen, aber Leute. Und es ist leider auch ein Bild mittlerweile, wir sind Kinder nur unserer Zeit auch, aber wir sollen Kinder Gottes sein. Wenn ich ein Christ bin, bin ich ein Kind Gott zuvorderst. Kind Gottes. Und dann bin ich natürlich lebe ich in dieser Welt, aber der Apostel Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das sollen wir eigentlich reflektieren. Und von dem spricht Jesus, wenn er sagt, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Und jetzt darf ich mich auch mal fragen, hat Jesus jemals über jemanden schlecht geredet? Nö. Hat immer nur die Wahrheit gesagt. Hat Jesus jemals in dem Rücken von anderen geredet? Nein. Hat er nicht. Und zwar so sehr, dass jeder sagen konnte, wir können den noch nicht mal eine Lüge bezichtigen. Diese Herrlichkeit habe ich ihnen gegeben. Die ist da. In jedem einzelnen Christenleben. Und die Frage ist, lassen wir das zu, dass diese Herrlichkeit regiert? Wozu? Zum Lob des Vaters. Aber wir leben natürlich in einer Welt, wie es jemand mal schrieb, die so ein bisschen exhibitionistisch ist, die sich selbst ausstellt. Jeder lernt es ein bisschen so, sich selbst darzustellen, ja? Sich selbst auszustellen. Facebook, ich poste, ich habe einen Bekannten, der postet morgens schon, was er für einen Toast isst. Wen interessiert es? Wem interessiert es? Und er wird sich auch irgendwann die Frage stellen, wem hat es eigentlich interessiert? Niemanden. Zero. In Serbisch, das wir gerade lernen, heißt es Nulla. Null. Das ist die einfachste Zahl noch. Niemand. Aber wir sind da reingeführt in das, wisst ihr? Dieses, dass sich jeder selbst darstellen muss. Aber hier geht es darum, dass wir alle zusammengefügt sind, damit Gott dargestellt wird. Seine Herrlichkeit. Um das geht's. Und das ist der einfachste Weg in unserem Leben, ist tatsächlich der schwierigste Weg natürlich auch, dass ich selbst Heinz Spindler sagen muss, was bin ich für ein elendes Sünder. Das ist der Schlüssel. Ich lasse dir nicht die Ehre, Vater im Himmel. Wir hatten einen Lehrer bei den Fackelträgern, Billy Strachan hieß er, der war ein Schotte, war, glaube ich, war ein Komiker auch, der hat Theater studiert, alles Mögliche. Sanne, du hast ihn kennengelernt, gell? Ich habe ihn auch mal kennengelernt, so, und dann weniger wahrscheinlich als du. Aber der Billy Strachan, der wurde mal, wenn der gefragt wurde, how are you doing? Also, wie geht's dir? Und dann sagte er, rotten, through and through. Das heißt, für diejenigen, die nicht Englisch können, verdorben, durch und durch. Das hat manche ganz schön schockiert, ne? Was sagt denn der da für Zeug? Aber eigentlich, der hat es halt ein bisschen überspitzt, war halt ein Komiker, ne? Aber, ist eigentlich die Wahrheit. Das ist die Erlösung für ein Herz, wenn ich das erkennen darf. Und du bist die Lösung, Jesus. Du bist das Zentrum. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir. Damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, wiederum, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Die Liebe, die das Vertrauen wirkt auch. Und darum geht es im Leben mit Jesus. Und wenn das nicht da ist, ihr Lieben, dann leben wir auf einem verkehrten Weg, dann leben wir auf einem verkehrten Pfad. Wenn diese Sehnsucht nicht da ist, dem anderen wirklich Gutes zu tun, wenn diese Sehnsucht nicht da ist, in Vergebung zu leben, wenn diese Sehnsucht nicht da ist, dass du, Vater, das Zentrum bist, dann sind wir auf einem verkehrten Pfad. Dann mögen wir sozial sein, wir mögen alles machen, aber wir sind auf einem verkehrten Pfad. Ich überspitze es jetzt, es werden viele soziale Menschen in der Hölle sein. Ich brauche Jesus, um in die Ewigkeit zu kommen. Keine guten Taten, ich brauche Jesus, um in die Ewigkeit zu kommen. Ich brauche die eine gute Tat des einen guten, wahren Gottes am Kreuz von Golgatha, um in der Ewigkeit zu sein. Und wenn dieser ewige Gott in meinem Herzen wohnt, dann wird er seine guten Taten durch mich leben in dieser Welt. Da brauche ich gar kein Buch lesen und ich muss mich auch nicht gleich immer, jetzt müssen wir mal wieder, wir sollten mal wieder, wir müssten doch mal und wir müssen noch mal Gutes tun. Das ist einfach da, weil Christus da ist. Und Gott wird gepriesen, sagt Jesus. Der Vater im Himmel bekommt die Ehre. Dietrich Bonhoeffer schrieb, die wir hier in seiner Gemeinschaft leben, werden einst in ewiger Gemeinschaft bei ihm sein. Wer seinen Bruder ansieht, soll wissen, dass er ewig mit ihm vereinigt sein wird in Jesus Christus. Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch und in Jesus Christus. Wir werden auf Ewigkeit mit dem eine Ewigkeit. Ja, mit dem. Weil der mit dir nämlich auch. Warum? Durch das Blut von Jesus. Weil er dich vorbehaltlos angenommen hat. Aber ich habe es doch nicht verdient. Genau, du hast es nicht verdient. Das Einzige, was wir verdient haben, ist die Verdammnis. Das ist alles, was wir verdient haben. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Und das ist unverdient. Er gibt es einfach. Aus seiner Gnade, aus seiner Güte, aus seiner Herablassung, er lässt sich selbst herab. Deswegen sagt die Schrift auch ganz deutlich, so ermahne ich euch nun in Epheser Kapitel 4, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und dann erklärt der Apostel Paulus, was diese Berufung ist. Und wenn er sagt, ich ermahne, heißt das Wort eigentlich, ich lade euch ein. Herzlich, eigentlich, wenn man im griechischen Grundtext nachlesen würde, heißt da, ich lade euch herzlichst ein. Ich flehe euch an, sagt er. Lasst euch auf diesen Weg führen von Christus, wandelt eure Berufung würdig. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Eifrig bemüht seid. Das sollte eigentlich unser Eifer sein in der Gemeinde Jesu. Eifrig bemüht sein. Oh nee, komm, jetzt hör mal auf, über den zu reden oder über die. Das ist nicht richtig. Das ist auch dieser Eifer, dieser heilige Eifer. Nee, lassen wir das jetzt. Hör mal auf. Der heilige Eifer sagt, du, ich mache dir einen Vorschlag, geh mal hin zu der Person und sprich mal mit der Person. Der heilige Eifer sagt, das geht doch gar nicht um mich, das geht doch um Jesus. Und die Frage ist, steht denn Jesus noch im Zentrum? Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und es spricht der Apostel Paulus zu Leuten, die sich jetzt nicht nur traditionell haben taufen lassen, weil man es eben macht, sondern Menschen, die sich haben rufen lassen von Christus. Und selbst denen musste er das sagen. Und zum Schluss der Bibel ist mal diese Mahnung an eine Gemeinde in Ephesus und sagt eben zu diesen Gemeinden, ich habe wider dich. Du hast alles richtig gemacht, alles. Du hast sogar super Prediger bei dir gehabt. Es war alles top. Deine theologischen Ausarbeitungen, spitze. Es war auch keine Bibelkritik, gar nichts. Aber was ich wider dich habe, ist, du hast die erste Liebe verlassen. Und dieses Wort stelle ich, diese Frage stelle ich mir schon oft. Dieses Feuer, wisst ihr? Das Eifer. Ich merke das oft auch in meiner Ehe. Manchmal denke ich, die erste Liebe verlassen. Und dann muss ich sagen, Herr Jesus, das will ich wieder zurück. Die erste Liebe für meine Frau. Dann habe ich keinen Blick für irgendjemand anderen. Diese erste Liebe für dich, Jesus, da habe ich keinen Blick für irgendwas anderes. Und diese Liebe, die schaut dann nicht auf sich selbst. Das ist mir dann auch völlig egal, was mit mir ist. Hauptsache ist, den anderen, da geht was vorwärts. Und es ist zum Lobe Gottes. Und dann wird Gott gepriesen. Wenn das zustande kommt, dass da jemand ist, der uns zusammenführt. Und ich finde es so schön zum Schluss, dass über Jesus in Englisch sagt man manchmal, he conducts certain things. Das heißt, er wie so ein Dirigent, der so verschiedene Dinge so zusammenbringt. Auf wunderbare Art und Weise. Through his loving kindness, durch seine liebende Freundlichkeit. Das Englisch ist manchmal fisch. Also mir gefällt es manchmal echt besser, wenn man es kann. Ne? Das sind oft so schöne Ausdrücke. Through his loving kindness, oft auch in den Psalmen, kommt es so zum Ausdruck. Durch seine liebhafte Freundlichkeit eigentlich. Bringt er das so zusammen und lässt uns alle dann plötzlich mit einem Ton ein wunderbares Lied spielen. Zum Lob Gottes. Und das ist die Frage zum Schluss an uns alle, ihr Lieben. An uns alle, nicht an euch, an uns alle. Lassen wir das zu. Und ich wünsche mir, dass, wenn wir gar nichts mitnehmen von diesen Abenden, überhaupt nichts, aber wenn wir nur diese einzige Frage mitnehmen, lasse ich Jesus Christus seinen Raum in meinem Leben? Und wenn nicht, warum nicht? Und seid niemandem was schuldig, außer die Liebe. Und dazu möge Gott uns segnen. Amen.